Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
heute nach dem Heimspiel gegen Bochum, vor allem dem Heimsieg gegen Bochum. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hey, Moment, normalerweise begrüßt mich doch eigentlich eine Frauenstimme in den Podcast, dann muss ich euch leider heute enttäuschen. Felicitas und Jan sind im Urlaub in Ameland, da nochmal ganz liebe Grüße hin. Aber dafür habe ich ganz, ganz tolle Vertretung. Und zwar zwei andere Mainz-Podcaster. Und zwar vom UEMP. Unnamed English Mainz Podcast haben wir einmal den Connor Garrett.
Hallo, Gude.
Und Sheridan Sparks.
Gude, freue mich dabei zu sein.
Ey, schön, dass das endlich mal geklappt hat, oder?
Ja, ich glaube, wir haben schon ein oder zweimal darüber geredet, Benana. Da sitzen wir in 60s vor dem Spiel, nach dem Spiel. Es schon ein oder zweimal vorgeschlagen. Freut mich auch, dass es hier endlich geklappt hat.
Ja, also definitiv. Es war irgendwie schon so, im Grunde seit ihr angefangen habt, haben wir ja schon rege Kontakt gehabt. Wir haben uns früher immer mal so ein bisschen im Blog getroffen, aber so richtig los ging der Kontakt erst, als ihr den Podcast gestartet habt. Aber auch saugeil für eure englische, sag ich mal, Mainz 05 Gemeinde oder englischsprachige, sag ich mal. Und ganz ehrlich, also ich finde das super klasse. Habt ihr jetzt schon irgendwelche Erfahrungen gemacht, irgendwas so, erstes halbe Jahr Podcasten ungefähr, irgendwelche Sachen, die ihr jetzt verbessern wollt, oder erzählt mal ein bisschen, was ihr so überhaupt macht?
Ja, ich glaube, viel muss eigentlich verbessert werden. Also wir brauchen auf jeden Fall einen besseren Namen. Das ist das Wichtigste. Also ich komme überhaupt nicht klar, was unser Name von dem Podcast ist. Also du hast ein Name gesagt, das glaube ich dir zu 100%, aber ich sage es immer falsch im Podcast, also das ist das Erste, vielleicht ein Logo, vielleicht ein bisschen Intro-Musik, Inhalt könnten wir wahrscheinlich auch verbessern, aber ja, also wir machen das einfach nach und nach, jede Folge sollte einfach besser wie der letzte sein und ich glaube, ja, oft kriegen wir das hin, manchmal nicht, aber ja, ist immer schön und ja, wie du gesagt hast, es ist einfach schön, dann einfach eine englischsprachige Gemeinde zu haben. Und ja, deswegen machen wir es.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, euch zu haben. Und ganz ehrlich, also allein, ich sag mal so, aus der Sicht von einem anderen Podcaster, ist es einfach auch schön zu sehen, dass man Leute hat, mit denen man sich so über die gleichen Probleme und die gleichen Themen mal unterhalten kann. Wir haben dieses Wochenende den Samstag quasi miteinander verbracht und immer mal wieder, also schon quasi von morgens, also wir können ja eigentlich direkt loslegen, wir waren zusammen auf dem Markt, beziehungsweise nur ganz kurz auf dem Markt, ja, im 60s, einfach, dass man halt auch mal so ein bisschen quatschen kann, dieselben Probleme hat, dieselben Themen, also fand ich schon ziemlich cool.
Ja, definitiv. Also es hat mir eine irgendwann mal gesagt, dass es schön ist, diese Podcasts reinzuhören, weil das sind einfach, oder gefühlt von Hören her, Freunde, die einfach über Fußball quatschen. Da ist nicht so richtig tief Analyse drin. Also wir können uns ja auch selbst als Experte bezeichnen, aber in der Realität sind wir das nicht. Und ich glaube, dass, oder zumindest wie dieser Typ mir das erzählt hat, es ist einfach schön, weil genau die Unterhaltungen, wir führen, die aufgenommen werden, haben wir ja auch zum Beispiel in der Kneipe gehabt. Also es ist eine tolle Sache und es freut uns natürlich auch, also mich definitiv persönlich, dass als Ausländer sozusagen, als Engländer, wir nach Deutschland gekommen sind, wir haben uns für einen Verein entschieden, ein Verein hat vielleicht uns ausgesucht, keine Ahnung, aber dann ja auch Menschen zu hören und wir haben die gleiche Unterhaltung, die gleichen Themen, trotz anderer Sprache, anderer Hintergrund und so weiter. Also es ist wirklich eine tolle Sache.
Ja, tatsächlich, das mit der Sprache, das muss man ja eigentlich nochmal betonen. Also ihr seid ja englische Muttersprachler und lebt natürlich jetzt schon einige Zeit in Deutschland, aber wie ich das gerade vernommen habe, das erste Mal auf Band offiziell in Sprachaufnahme, auch deutsch sprechend. Da will ich euch mal einen ganz großen Applaus ausstellen. Das traut sich nicht jeder. Finde ich sau cool von euch, dass ihr euch dazu entschlossen habt, hier dazuzukommen heute. Also vielen Dank.
Danke auch für die Einladung.
Genau, so, aber bevor wir jetzt uns verquatschen, würde ich sagen, gucken wir doch mal ein bisschen zurück auf die 05-Woche. Und zwar hat ja unter der Woche mittwochs schon eigentlich die Woche, also für die meisten Leute, also vor dem Spiel, mit dem U19-Spiel gegen Porto eigentlich ganz gut begonnen, weil das war ja in so eine Entscheidungswoche für Mainz 05 mit dem Viertelfinale in der Youth League und dann natürlich das Entscheidungsspiel gegen Bochum. Wie habt ihr das U19-Spiel denn geguckt?
Also Sheldon, du warst da. Ich glaube, du kannst dann besser davon berichten als ich.
Achso, stimmt. Du warst zu Hause die Woche. Das habe ich auch vergessen. Nee, also ja, schade natürlich, dass wir ausgeschieden sind. Aber diese 1-4 war ja auch spielerisch meines Betrachtens schon verdient. Aber diese Journey, die Jungs uns so mitgenommen habt, war so richtig was Neues für mich. Also mein Verein in England ist ja auch so eine kleine Kreisliga-Verein. Heißt, dass wir eh nur vor 300 Leute spielen. Also wenn ich die U19 damals geguckt habe, als die eine ganz stinknormale Pflichtspiele in der Liga getreten haben, dass es ja auch so von Zuschauerzahl ähnlich war. Aber von voller Hut vor 7000 Leute eine Jugendspiel zu gucken, mit voller Unterstützung, mit aktiver Szene und so weiter, es hat was an sich und ich kann nur sagen, wie sehr ich mich noch freue, dass ich überhaupt dabei sein dürfte. Also das war wirklich trotz Ergebnis sowas Magisches.
Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Allein, dass es überhaupt stattfinden konnte, dass wir in dieser Youth League angetreten sind, wie diese Spiele ausgegangen sind, wie sich auch die Menschenmassen entwickelt haben, weil die ersten Spiele in der Youth League, sag ich mal, da kam man ja noch relativ einfach an Karten ran. Am Ende war das ja ein richtiges Geschacher um die Karten. Und da wurden hinterher noch, am Spieltag wurden noch gesagt, oh, hast du noch ein Ticket? Und ja, also ich fand das richtig geil. Aber wisst ihr, ich weiß nicht, ihr wart nicht zu Bruchwegzeiten mal in Mainz, oder?
Nein, noch.
Leider nicht.
Ein paar Tage, bevor ihr Mainz-Fans wurdet, aber das ist ja auch gar kein Problem. Aber wisst ihr, dieses Gefühl, was entsteht, wenn man da im Bruchweg ist, dieses, ich fand das so krass, weil ich habe die letzten Spiele auf der Haupttribüne geguckt und ich war jetzt das erste Spiel, das ich gestanden habe. Dieses Gefühl, wenn der ganze Block schreit und auf einmal auf der Gegenseite ist das Echo und es knallt so richtig, wenn alle richtig laut schreien. Oh, da ist mir ja, also ich habe das ganze Spiel Gänsehaut gehabt. Das war einfach so unfassbar, unfassbar geil. Ja, aber Connor, du hast das Spiel dann, hast es am Fernseher geguckt? Wie war da so die Stimmung?
Ja, so teilweise im Handy. Ich war noch im Auto zurück vom Strand eigentlich. Okay. Und dann zweite Hälfte im Fernseher. Und ja, also es kam sehr gut rüber. Und ich glaube, in jeder Runde, wo ich das im Fernseher geschaut habe, hat der Kommentator immer, war einfach nur erstaunt, wie gut die Stimmung war. Gerade für ein U19-Spiel, aber einfach insgesamt, also auch wenn das für die erste Mannschaft wäre, dann wäre das auch was Besonderes. Ja. Ja, also das war mega, mega cool anzuschauen. Und ja, es war so traurig, dass ich nicht dabei sein durfte, weil gegen Man City, gegen Minsk im November war das alles sehr schön. Also, aber ja, Barcelona und Porto habe ich verpasst und ich glaube, ich bin wahrscheinlich dann für immer traurig darüber.
Heißt ja nicht, dass wir das nicht nochmal starten können. Aber ja, ich sag mal, das erste Mal wird wahrscheinlich immer ein besonderes bleiben für uns und auch für die Spieler. Und ich sag mal, ich fand die Stimmung, die wir gerade so in den letzten 10, 15 Minuten hatten. Sheldon, du wirst mich da wahrscheinlich, mich da unterstützen. Ich fand die Stimmung so besonders, dass wir dann nochmal angefangen haben, das Europapokallied zu singen in dieser neuen, wunderschönen Version, dass wir die Mannschaft nochmal so hart gehypt haben, obwohl eigentlich klar war, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen können. Und das finde ich so, diese diese Mainz 05 Art, so wir lassen uns nicht unterkriegen, wir verlieren vielleicht dieses Spiel, und das war ja, kam ja auch in dem Text so rüber, wir verlieren zwar das Spiel, aber wir unterstützen unsere Mannschaft und wir sind so unfassbar stolz, dass diese Reise überhaupt so stattgefunden hat, dass wir die eigentlich die zwei besten Jugendakademien der Welt einfach aus der Youth League rausgeschmissen haben. Das finde ich halt einfach übertriebenst krass. Und da können wir als 05er einfach stolz sein. Und das haben die Jungs für sich einfach verdient.
Ja, Bede, ich bin hundertprozentig deiner Meinung. Also das darf man eigentlich nicht vergessen. Ich bin vor 5, 6 Jahren nach Mainz gekommen, das erste Mal. Ich kenne Mainz 05 nur als einen Bundesliga-Verein. Also da ist Zeit hinter uns aus der zweiten Liga und ja auch niedrige, was ich niemals kannte und niemals kennen werde oder hoffentlich niemals kennen werde. Und diese letzte 15 Minuten und dann ja auch alle anderen Spiele hat mir so ein Gefühl gegeben, von was es heißt, ein Mainz-Fan zu sein. Also es ist wirklich, stolz ist genau das Wort, ich auch nutzen würde. Und es, ja, man kann nur sagen, dass es mich total gefreut hat. Ich bin total mitgebracht von das Gefühl, und da war man so mit der Luft getragen und war so, ich genieße einfach jetzt den Moment. Also alles andere ist mir jetzt wurscht. Also diese 15 Minuten, vielleicht liegen wir 4-0 hinter, aber ich würde alles tauschen, um das wieder machen zu können.
Ja, das da können, glaube ich, sehr viele 05er zustimmen. Das ist was ganz Besonderes gewesen für uns. Genau, aber dann lasst uns doch mal von dem einen ganz besonderen Gefühl zum nächsten kommen. Und zwar eine Sache noch, bevor wir zum Spiel starten. Und zwar danke an alle Leute, die sich eingesetzt haben, die mit uns auch nochmal gequatscht haben bei dem U19-Spiel. Das KV ist gerettet. Wir haben das KV gerettet. Der Oberbürgermeister hat da was klar gemacht, der Unipräsident. Ja, die haben sich getroffen und ja, das KV darf weiter bestehen, und das war eigentlich nur, wie es eigentlich allen irgendwie klar war, einfach eine dumme Bürokratiesache, warum die überhaupt gekündigt wurden. Und ich glaube, ihr wart ja da, oder Sheridan, du warst ja nochmal dann am Samstag im KV gewesen. Wie war denn die Stimmung im KV? War gut, oder?
Ja, also was ich berichtet bekommen habe, war es gut. Also nach dem Sieg habe ich, ich weiß es nicht mehr so hundertprozentig, aber ich finde es ja auch auf jeden Fall wichtig, weil KV ist eine der ersten Läden, die ich in Mainz besucht habe. Es ist ja auch genau mein Musikgeschmack, dieser Rock-WG am Samstagabend. Ich weiß, dass ja andere Stile, andere Musikarten gespielt werden, viele Live-Konzerten und so weiter, aber diese Rock-WG ist für mich was total Besonderes. Ja, wie gesagt, was die Freundschaftsgruppe mir erzählt hat, war es ein geiler Abend. Leider kann ich nicht so viel dazu berichten, aber ich glaube, das ist ja auch ein gutes Zeichen für sich selbst, dass den Abend schon gut genutzt war.
Ja, das würde ich auch mal so sagen. Und dann würde ich sagen, können wir uns aber auch schon dem Spiel widmen, weil freitagsabends wurde uns ja tatsächlich auf dem Silbertablett serviert, dass wir schaffen können, den direkten Abstiegsplatz, auf dem wir waren, zu verlassen, weil Köln verloren hat. Und irgendwie war dann aber auch so ein bisschen die Stimmung war gut in der Stadt, aber der Druck war da. Wie seid ihr so in den Spieltag reingegangen? Connor, hast du irgendwie irgendwie besondere Sorgen gehabt, oder war für dich klar, dass wir das gewinnen können?
Also es war mir klar, dass wir es gewinnen könnten, aber ich war mir nicht so sicher, ob das dann zustande kommt. Also es war klar, dass es ein besonderer Tag wird. Also erstes Marktfrühstück im Jahr. Ja, wie gesagt, wir waren nicht dabei, aber wir wollten dahin. 119. Geburtstag von dem Verein, das ist auch erwähnenswert, und das ist dann so ein richtig großes 6-Punkte-Spiel, es war einfach enorm Druck für die Spieler, würde ich denken. Ich habe einfach vielleicht 24 Stunden vor dem Spiel dann einfach alle Szenarien durch meinen Kopf rennen lassen. Rennen gelassen, weil, also ja, es gab so viel auf dem Spiel, und ich wollte unbedingt nicht, dass wir das nicht gewinnen, weil ja, ansonsten wäre ja, die schöne Veranstaltung ein bisschen versaut, und ja, zum Glück können wir heute einen Sieg besprechen.
Ja, definitiv. Also das Kann ich nur so sagen, ich habe auch tatsächlich ein bisschen so Bauchschmerzen, will ich nicht sagen, aber wir haben uns vom Spiel auch drüber unterhalten, wir haben mit vielen Leuten gesprochen, jeder sagt dann natürlich, und gewinnen wir heute, und denkst du so, ja, es ist so eine Sache. Mainz 05 in großen Spielen, gerade in dieser Saison, in wichtigen Spielen, oft nicht funktioniert. Aber ich muss sagen, mit unserem neuen Bo habe ich irgendwie so ein gewisses Maß an Leichtigkeit auch wieder zurückbekommen. Da fiel es mir tatsächlich sehr viel leichter, auch zu sagen, ja, okay, das können wir gewinnen.
Ja, ja. Habt ihr das ja auch, sorry, ich unterbreche dich, weil ich genau das ja auch hier geschrieben habe, dass der Charakter von unser Bo 2.0, wie viel Energie er reinbringt. Also wir saßen mal in die Kneipe, ich habe ja auch mit anderen Leuten gesprochen und so jede 10 Minuten dieses Gefühl von, oh Mist, Mainz spielt heute, okay, ich muss jetzt über ein Spiel denken, weil diese Sorge hatte ich in mir, und dann habe ich irgendwo ein Bild auf dem Handy auf Twitter von Bo gesehen, wie er einfach beim letzten Spiel die Seitenlinie runtergerannt ist beim Torjubel oder keine Ahnung was. Dann war es so, ja stimmt, der ist da, okay, also die Feuer wird reingebracht, da brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen.
Ja, also das Feuer war da, und man muss ja auch sagen, die Stimmung aus dem Youth League Spiel, die haben wir transportiert bekommen. Also die Hütte hat wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gebrannt im Stadion. Ich sag mal so, wir waren tatsächlich erst relativ spät im Block. Bei uns war es aber auch knackevoll. Also es waren viele Leute da. Das Stadion war wirklich voll. Also ich meine, der Heimbereich war ausverkauft. Es haben ein paar Auswärtsfans gefehlt. Aber viele Leute sind dem Aufruf gefolgt. Unser lieber Janni hat ja letzte Woche nochmal alle persönlich dazu ermahnt, auch zu kommen. Ja, und da war eigentlich das Bett ja gemacht. Wenn wir jetzt aber mal auf die Mannschaft an sich gucken, viele Wechsel, und jetzt müssen wir, glaube ich, gleich mal ein bisschen drüber reden. Was war denn so unser Plan in dem Spiel? Weil es kommen neu rein in die Mannschaft: Ajorg, Barrero, Hanke Olsen und Gilavogi. Chor, Ajorg, Barrero, Hanke Olsen. So, für Gilavogi, Kraus, Widmer und Gruder. Was habt ihr euch gedacht, als ihr die Aufstellung gesehen habt?
Ja, also ich glaube, es ist klar, wenn man Akt zu 1 verloren hat, dass man dann Wechseln machen muss. Vor allem, wenn ein paar Spiele dann gelb gesperrt worden sind. Also, Chor, dass er zukommt, war klar. Ich glaube, Barrero auch. Und ich glaube, bei Hanke Olsen, also wenn er fit ist, dann muss er spielen. Es ist einfach ein sehr super Verteidiger. Und bei Ajorg, das war, also da musste ich einfach ein bisschen denken, weil, also er spielt nicht das beste Fußball seines Lebens momentan, aber ich glaube, so ein großer Spieler ist auch wichtig in so ein Spiel gegen Bochum, wo man vielleicht dann eher ein bisschen flanken möchte. Also er hat auf jeden Fall ein bisschen Körperlichkeit dann in unserem Spiel dann reingebracht, was vielleicht auch wichtig war. Also die vier Wechseln kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, und ich war auf jeden Fall sehr gespannt auf das Spiel.
Also das mit Ajorg sehe ich ja auch so, und ich möchte nicht, dass ich mit mir selbst im Kopf Schach spiele und zu viel darüber nachdenke, aber ich möchte es haben, dass Bo die 8:1 aus München mitgenommen hat und gesagt, hey, da war ich tatsächlich zu naiv. Da kam die Kritik in den Medien, dass er versucht hat, irgendwie so seinen Stil zu spielen in einem Spiel, in dem das nicht nötig gewesen wäre. Und hat dann Bochum so angeschaut und gesagt, okay, wie spielen die denn jetzt Fußball? Wie kriegen wir jetzt 3 Punkte raus? Und gecheckt hat, dass es wahrscheinlich ein ziemlich dreckiges Spiel sein muss. Und deswegen war Ajorg eingesetzt für diese lange Bälle, für diese Zweikämpfe, statt zum Beispiel den Gruder spielen zu lassen vom Anfang an, der nach 15 Minuten einfach irgendwo in Block N gelandet wäre, weil die es direkt gecheckt hätten, also, nee, so spielst du nicht heute. Und dass der Bo nicht runtergekommen ist zu dem Spielstil von Bochum, sondern gesagt hat, was wäre jetzt die beste Idee, damit wir drin bleiben und irgendwann mal sagen können, jetzt ist unser Spiel, jetzt machen wir das Ganze.
Ja, also sehe ich tatsächlich relativ ähnlich. Also man hat wirklich gemerkt, es wird Zerstörerfußball gespielt. Also wir spielen hier heute nicht schön. Wir wollen gewinnen, wir brauchen die Punkte. Und was ich aber dann tatsächlich ein bisschen verrückt fand in der Retrospektive, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Kassier hat Rechtsverteidiger gespielt. Und ich war erstmal, als ich die Aufstellung das erste Mal gesehen habe, dachte ich, dass Philipp Mvene auf die rechte Seite geht, weil er ja auch schon häufiger gespielt hat. Anthony Kassier ist aber tatsächlich ja auch ein Rechtsfuß. Sollte also eigentlich auch funktionieren. Ich hätte mir aber tatsächlich gewünscht, dass das gedreht wird. Also das hat mir im Spiel jetzt nicht ganz so gut gefallen, weil Philipp Mvene aber auch in den Spielen, der hat glaube ich 2 Spiele bisher auf rechts gemacht, unter Bo jetzt. Und da hat er eigentlich richtig gut gespielt. Deswegen, und Kassier spielt ja auf links eigentlich auch mal super dominant. Und ich habe das Gefühl, Kassiers linker Fuß ist besser als Philipp Mvenes linker Fuß. Aber sind beides ja eh Rechtsfüße. Also eigentlich, meine ich, müsste sich Kassier links von selbst aufstellen. Aber gut, sei es wie es ist, es hat dann irgendwie funktioniert. Mehr schlecht als recht. Aber Conor, du hast eben schon was angesprochen über Dominic Kaur. Wir hatten vorm Spiel, ich weiß gar nicht, mit wem von euch beiden, ich glaube, waren wir es, Sheridan, die drüber geredet haben. Was passiert? Kriegt Dominic Kaur seine 10. gelbe Karte? Ja, was ist passiert? Was waren es 30 Sekunden? Hat es gedauert und dann war Dominic Kaur gelb verwarnt. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, war dann eher ein Problem für uns. Weil Dominic Kaur musste auch hinterher früher ausgewechselt werden, weil er hat durch die Härte des Spiels, die ja Bochum auch reingebracht hat, aber natürlich auch wir, ganz schöne Probleme bekommen.
Ja, also ich kann nur vorstellen, dass er viele Pläne für Austin hat und dann einfach ja, klar sein wollte, dass er dann dieses Wochenende früh hat, also frei hat, weil ja, ansonsten kann ich das nicht erklären. Also ja, es ging um nichts in dem Moment, wo er Sano gefoult hat. Und ja, es ist einfach ein glasklares Gelb eigentlich. Also das ja war für uns ein bisschen schwierig. Ich hatte einfach so viel Angst, bis er ausgewechselt wurde, dass er dann nochmal Gelb sieht, was ja machbar wäre. Und ich glaube, Bo in dem PK hat auch gesagt, dass er das gemacht hat, weil er gesehen hat, dass ein bisschen, also viele V-Spiele gemacht hat in den zweiten Halbzeit. Also ja, ich glaube, wir hatten alle Angst ab 30 Sekunden oder so.
Ja, ich fand es so witzig, weil genau wie du sagst, wir haben früher so vor dem Spiel miteinander geredet, Bene, dass es wie viele 6 Spiele gab, die ja schon gelb verwarnt waren und so, der nächste heißt Sperre. Und dann im Block selbst trete ich zum Kumpel von mir an, weil so, guck mal, der Chor, wenn er jetzt gelb bekommt, ganz früh, haben wir Probleme. Und dann gucke ich weg 30 Sekunden, also ich habe dann mit jemandem gequatscht, die erste 30 Sekunden habe ich nicht mitbekommen. Und dann gucke ich rum, ich gucke auf dem Bildschirm hoch, ich sage so, ja, warte kurz, was ist jetzt passiert? Dominic Kaur, gelbe Karte. Also das kann mir jetzt keiner erzählen. Also ja, gut, wir wussten, dass es kommt, das ist halt Dominic Kaur. Und ja, also ich wäre ja auch ein bisschen traurig gewesen, hätte er es nicht zumindest witzig gemacht.
Ja, das war auf jeden Fall eine besondere gelbe Karte. Und er muss ja auch tatsächlich, er hat einen Ruf zu verlieren und da muss er halt auch wirklich, muss er halt auch voll reingehen und muss die Karte auch ziehen. Also das macht nur Sinn. Ja, aber tatsächlich, außerhalb von dieser gelben Karte, ich glaube, Ajok hat auch noch gelb bekommen, so die Anfangsphase des Spiels, die war unfassbar langweilig. Ich habe mich nur mit Leuten rechts und links neben mir unterhalten. Es gab keine Torschüsse, irgendwie so ein paar halbe Dinge. Und ich glaube, das war tatsächlich auch wieder Dominic Kaur mit dem ersten Schüsschen so in der 20., 25. Minute. Also, ja, das fand ich schon tatsächlich ja, irgendwie ein bisschen beängstigend dann auch, dass wir offensiv so wenig überhaupt auf die Ketten bekommen. Wie ging es euch denn so mit dem Start?
Ja, also Spaß hat das Spiel überhaupt nicht gemacht in den ersten 40 Minuten oder so. Ich glaube, also, eigentlich war es bei mir relativ okay, weil ich dachte, ja, wenn man Akt 1 verloren hat, dann muss man eher ein bisschen vorsichtig sein im nächsten Spiel, damit man dann nicht früh dann wieder das 1-0 kassiert und dann ja einen sehr, sehr schwierigen Nachmittag vor sich hat. Also ja, von daher, also ich war nicht so enttäuscht, dass es kein schönes Spiel war, aber die Art und Weise war auch ein bisschen schwierig anzuschauen. Also einfach sehr viel Kopftennis, einfach hin und her und hin und her. Also es war kein schönes Spiel, muss es auch nicht sein. Aber ich glaube, das erste große Chance von uns, also was wirklich ein großes Chance war, war vielleicht um der 35. Minute, als Lee das Spiel geöffnet hatte und Burkhardt diese Öffnung hatte, was geblockt wurde. Aber ja, ansonsten, also es gibt nicht ganz so viel von dem Spiel zu berichten, also in der ersten Halbzeit zumindest.
Ja, ich glaube, die erste richtige Szene, du hast es eben schon gut genannt, wo Johnny quasi kurz vorm Tor ist, noch abgegrätscht wird. Aber das hat tatsächlich auch, diese Situation hat eine Phase eingeläutet, wo wir eigentlich ein paar Chancen nacheinander hatten. Wir hatten dann eine Situation, wo Johnny gegen Riemann irgendwie so ein bisschen am Kopf getroffen wird, wo es eigentlich eine Halbchance gibt. Ich glaube, es war eine Ecke oder ein Freistoß vorher. Und dann natürlich direkt die Elfmetersituation. Habt ihr, oder Sheridan, hast du irgendwie den Elfmeter, die Szene sehen können? Weil bei mir war es alles ein bisschen verdeckt. Und hast du dir gedacht, dass der auch gegeben wird? Oder jetzt auch so, wenn du die ganzen Videoaufnahmen in den Zusammenfassungen siehst?
Ja, da ehrlich gesagt bin ich mir nicht so sicher. Also es war ja auf die andere Seite von uns, direkt vom Gästeblock. Da hatte ich noch Nackenschmerzen und wusste ich, okay, jetzt weiß ich, wie der Himmel über die Mewe Arena aussieht. Und dann gucke ich mal runter und da kam diese erste Öffnung für, was sie eben schon erwähnt hat. Da kriegt der Johnny seine Füße nicht richtig sortiert. Und dann, weil ich ja auch so bin, beim Fußball, also beim Spiel selbst, während ich das gucke, bin ich auch nicht so in Analysemodus. Hieß, dass ich für alles mitschreie und von meiner 100 Meter Entfernung war ich total überzeugt, dass das Elfmeter gewesen oder Elfmeter sein sollte. Jetzt im Nachhinein habe ich auch die Highlights geguckt. Richtig entschieden, bin ich der Meinung. Der Johnny trifft erst den Ball mit dem Kopf und es ist halt eine gute Parade. Und weil Johnny durch den Luft fliegt, landet er dann ja auch auf dem Arm von Riemann. Und also natürlich enttäuschend, aber da kam danach, was für mich eher eine kniffligere Szene ist, weil von unserer Seite aus bin ich natürlich froh, dass es hier Elfmeter gepfiffen wurde. Wäre ich Bochum-Fan, wäre ich trotzdem ziemlich frustriert, weil ich bin der Meinung, das kannst du geben, das kannst du auch nicht geben. Aber es ist so eine Szene, wenn der Schiri auf dem Platz das pfeift, gibt es viel zu wenig für mich, das irgendwie jetzt am Bildschirm beim Video Videobeweis das zurückzunehmen. Also es ist schwierig, wäre ich frustriert auf beiden Seiten. Kann man geben, kann man nicht. Es wurde gegeben, ich freue mich. Lass es so sein, gut ist.
Ja, nee, also das sehe ich tatsächlich genauso. Ja, also die Szene am Ende, wie du schon gesagt hast, ich glaube, ich würde komplett ausrasten. Es hat auch irgendwie halb Bochumer Fußball-Twitter hat gefordert, dann gab es ja quasi in der zweiten Halbzeit relativ am Anfang eine ähnliche Szene wie Johnny gegen Riemann hatte. Das war, ich weiß gar nicht, wer von den Stürmern war, der dann von Robin getroffen wurde. Und da denke ich mir halt so, okay, also wenn man jetzt unbedingt hier direkte Vergeltung fordert oder irgendwie so, oh, wir haben ein 50-50 Elfmeter bekommen und die müssten jetzt auch einen bekommen. Das macht halt alles keinen Sinn. Aber ich denke mal, ich meine, Jason Lee fällt da schon relativ leicht. Vielleicht wäre in der Szene so auch noch ein bisschen was anderes möglich gewesen. Aber ey, ganz ehrlich, ich nehme den Elfmeter an. Und vor allem viel wichtiger ist ja auch, dass offensichtlich wir endlich einen Spieler haben, der selbstbewusst Elfmeter schießt.
Ja, also auch wenn wir normalerweise einen Elfmeter bekommen, dann heißt das nicht, dass wir ein Tor schießen. Zum Glück hat sich diesmal gelohnt. Also ich bin bei beide von euch, also ich denke nicht, dass es wirklich ein Elfmeter war. aber es war zum Glück sehr gut platziert von Johnny. Und wir haben uns auch diskutiert, also vor dem Spiel, wer würde einen Elfmeter schießen, sollte das zustande kommen. Und ich dachte, also Amiri hat das letzte Mal keinen schlechten Elfmeter gemacht. Vielleicht kann er das nochmal machen. Und ich glaube, von Bo aus war er relativ entspannt. Amiri kann das machen, Johnny, du kannst das machen. Regel das unter euch selbst. Und ja, mir war eigentlich in dem Moment egal, wer das Elfmeter schießt, nur dass es reingeht, ist es reingegangen. Und ich glaube, dann hatten wir einen viel schöneren Halbzeitpause, als wir vielleicht erwartet hätten.
Ja, das ist richtig, weil das Mainz 05, eine Führung, die wir spät in der zweiten Halbzeit erzielen, dass wir die quasi auch bis in die Halbzeit mitbringen, das ist ja gar nicht mal so wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, wie ihr euch gefühlt habt bei diesem Elfmeter. Bei uns die komplette Freundesstadiongruppe, wir standen alle zusammen, wir haben uns an den Händen gehalten, wir haben uns gegenseitig festgehalten, wir haben uns unterstützt. Wir konnten einfach nicht mehr, die Anspannung war so riesig vor diesem Elfmeter. Und ich konnte mich persönlich gar nicht wirklich freuen über dieses Tor, weil ich einfach so erleichtert war, dass er nicht gehalten wurde, weil Riemann ja auch so ein Elfmetertöter ist. Ich weiß nicht, der hat auch schon irgendwie 3 gehaltene Elfmeter diese Saison und der war auch wieder im richtigen Eck. Und ich stand einfach nur da und ich habe einfach so Herzrasen gehabt. Ich konnte nicht jubeln. Ich habe mich dann zwar mit allen Leuten abgeklatscht. Was habt ihr so empfunden bei dem Tor?
Ja, ehrlich gesagt, also ich bin ja auch, wie gesagt, so richtig drin im Spiel und ich war ziemlich froh, dass die Tribüne so rappevoll war, weil als es reingegangen ist, aus so, ich bin einfach, also normalerweise fliege ich dann 4 rein, wenn wir ein Tor schießen. Ich bin leider ja auch jemand, der wirklich wegfliegt. Und wie gesagt, ich war so froh, dass die Tribüne so voll war, weil eine mich gehalten hat und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Aber wir haben ja auch in der Halbzeit dann ja auch über Elfmetertöte gesprochen. Genau das, weil wir die englischsprachigen Mainz-Fans bei uns hatten. Und die uns direkt gesagt haben, okay, nenn mal ein paar deutsche Sprüche, so Fußballsprüche. Und war so, hey, wir hatten jetzt eben dann einen Elfmeter. Es gibt einen Spruch auf Deutsch, der heißt Elfmetertöte. Er so, ja, was ist jetzt ein Elfmetertöte? Also das ist der Manu Riemann, aber diesmal nicht. Und da hat sich mega gefreut, dass er dabei sein dürfte, um das zu erleben, dass der Manu Riemann kein Elfmeter pariert hat. Und ja auch, dass Mainz endlich das 5. wir in der Liga diese Saison hatten, dass wir ja endlich eine reingeknallt haben. Aber das Borkart weitermacht auch, der gibt mir so viel Selbstbewusstsein, ehrlich gesagt. Also der war so lange verletzt und der sieht trotzdem so sicher aus und sah ja auch so sicher aus, als er das Ding reinschießen wollte. Da, vielleicht bin ich viel zu optimistisch in meinem Leben, aber da dachte ich die ganze Zeit, nee, das Ding geht jetzt rein.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Sache mit Johnny. Ich habe mal ein bisschen zurückgeguckt. Johnny hat tatsächlich in seinen letzten 5 Spielen, die er gemacht hat, 4 Tore gemacht. Und von den letzten 8 Toren 50%, also die wir geschossen haben. Und das war ja auch erst das zweite Spiel, wo wir überhaupt mal 2 Tore gemacht haben. Aber ich fand's wirklich beachtlich. Also wenn Johnny so weitermacht, dann wird der Grund sein, warum wir in der Liga bleiben. Bin ich mir ganz sicher, dieses Selbstbewusstsein, was er ausstrahlt beim Elfmeter, dass er sich die Verantwortung nimmt, dass der Ball reingeht. Wir haben jetzt auch gesehen, Amiri hat sich auch die Verantwortung genommen. Letztes Mal hat den Elfmeter halt nicht gemacht, aber er macht andere wichtige Tore. Und mit Amiris Assists und mit Johnnys Toren, so können wir die Liga halten. Wir brauchen halt Scorer. Und Amiri legt ja die ganze Zeit den Verteidigern die Tore vor. Ich glaube, Chor, Vandenberg und noch irgendein Verteidiger haben ja getroffen. Und dass wir jetzt auch wieder einen Stürmer haben, der Tore macht. Und das muss man sich ja auch mal überlegen. Das ist jetzt, ich weiß nicht, der wievielte Spieltag? 28. Spieltag oder so? Nee.
26.
Das ist der erste Spieler von uns im Kader, der mehr als 2 Tore hat. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch komplett verrückt.
Ja, also Johnny vor dem 26. Spieltag und Johnny nach dem 26. Spieltag momentan beide punktgleich mit 2 Toren, mit aller anderen Torschützen. Also das ist sehr schön, weil ja, ich denke, jedes Mal, wenn ich Sportschau so geschaut habe, haben die eben gesagt, also kein Bundesliga-Verein hat nach dem 25. Spieltag der Top-Torschütze mit nur 2 Toren gehabt bis jetzt. Und das müssen wir jetzt nicht mehr hören. Und das ist auf jeden Fall was Besonderes. Und ich hoffe, dass wir dann vielleicht die 5., 6., 7. Tor von Johnny sehen, weil ja, dann gehen wir dann wahrscheinlich dann in die richtige Richtung.
Wir haben so lange darüber gesprochen. Ich erinnere mich an das Auswärtsspiel in Darmstadt im November, wo 90 Minuten lang nichts passiert ist. Also wirklich, das war das grottigste Kick, ich je gesehen habe. Und genau nachdem haben wir darüber gesprochen im Podcast, halt so, uns fehlt ein Stürmer. Weil der Ludo Ajok, der ist so von seinem Selbstbewusstsein runter, ich glaube, seit das Spiel in Union, die 2 Elfmeter verschossen hat und keiner traut ihm überhaupt mehr zu, ein Tor zu schießen, obwohl er ja auch selbst 2 Buden gemacht hat seitdem. Aber uns hat so lang so ein richtiger Knisper gefehlt. Einfach jemand, der in dem Elfmeterraum steht und riecht den Ball und steht dann goldrichtig. Ist ja auch egal, wie das Ding reingeht, mit Fuß, mit Kopf, mit Arsch, es ist wirklich egal. Und es freut mich, dass er nach so einer langen Verletzung in so einem jungen Alter zurückgekommen ist und gesagt hat, ey, ich blute für diesen Verein, ich schieße jetzt die Tore. Und das macht er ja auch. Also richtig konsequent durch. Vielen Dank an die Stelle, an Johnny.
Das ist dieses Thanos-Meme, wo er sagt, fine, I'll do it again. I'll do it myself. So, I'll do it myself. So, dann muss ich es halt selbst machen. Also fand ich tatsächlich auch eine gute Sache. Und also eigentlich, jetzt haben wir eigentlich schon ein Thema übersprungen, was natürlich noch unser Spiel ein bisschen hätte versauen können. Also wir reden jetzt nochmal über das Tor von Johnny, weil wir jetzt gerade schon dabei sind. Und du hast gerade schon die unterschiedlichen Arten und Weisen angesprochen, wie Johnny Tore erzielt hat. Und das ist ja halt auch wichtig. Er hat einen Kopfball gemacht nach einer Ecke. Das war jetzt auch quasi, das Tor ist entstanden nach einer Ecke, aber wurde dann irgendwie im zweiten Anlauf nochmal von Amiri vorbereitet. Zweiter Pfosten steht Lee und köpft Johnny quasi am langen Pfosten freistehend an. Also das war wirklich endlich mal auch so ein Co-Produktionstor, wo man sagt, okay, die Mannschaft hat offensichtlich verstanden, wo sie gegenseitig stehen, und das sah fast choreografiert aus.
Ja, also wenn wir nicht absteigen möchten, dann müssen wir irgendwann einfachen Toren machen, und das ist dann das Paradebeispiel von einem einfachen Tor, also einfach Standard, zweiter Anlauf, wie du gesagt hast, und ja, das nochmal versuchen, haben wir so wenig davon in dieser Saison gemacht. Und ich glaube, das ist, wo ich jetzt eine seriöse, halbwegs seriöse Mannschaft jetzt sehe, die ja jetzt sehen, also wie können wir jeden Chance maximieren? Und ja, das heißt dann am Ende, also im Endeffekt, ja, man muss dann gut mit den Standards sein, weil ja, das ist dein Weg zu Tor, wenn du dann ja vielleicht manchmal nicht so viel Abschlussqualität hast, dann ja, kann etwas trotzdem reingehen, wie wir dieses Mal gesehen haben in der zweiten Halbzeit.
Ich glaube, ich muss jetzt nochmal erwähnen, wie toll dieses Tor ist, weil den ersten Ball kommt rein, es landet nicht goldrichtig, es landet nicht so genau, wir recyceln das, also wir machen es dann wieder heiß, der Ball kommt rein und wird dann wieder so reingeköpft auf den Füßen von Johnny. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, ey, Sepp van den Berg, bist du geil, wie hast du das gegen 2 Verteidiger gewonnen, bis sich jemand zu mir gedreht hat und war so, nee, der Lee hat das geköpft, das kam von Jason Lee. Er hat so, ey, Entschuldigung, was, das kann überhaupt nicht sein. Also das war für mich ja auch überraschend, weil ich zumindest auf unserer englischen Podcast und ja auch in Privatunterhaltungen, ich habe persönlich sehr viel Kritik diese Saison gegen Jason Lee geäußert. Mhm. Aber in den letzten 2 oder 3 Wochen, wie er sein Spiel geändert hat, es ist wie eine neue Verpflichtung für mich. Und dass er ja auch am langen Pfosten steht und den Ball wieder heiß macht mit seinem Kopf vor allem, finde ich so toll.
Ja, sehe ich sehr ähnlich. Jason Lee habe ich in diesem Spiel auch. Ich meine, er macht natürlich immer noch so ein paar taktische Fehler, aber wenn er und wir nennen das bei uns im Podcast immer dieser Chaos-Faktor ist in der Offensive. Also er macht vielleicht nicht immer alles richtig und er steht nicht immer da oder passt nicht in die Laufwege oder so wie bei dem, wie in der ersten Halbzeit, wo der Pass auf Johnny ein bisschen zu kurz ist, dass Johnny Tempo rausnehmen muss und kann noch abgefangen werden vom Verteidiger. Aber er hat halt auch diese Momente und dieses Spiel war einfach stark an zwei Toren beteiligt. Bei dem ersten dribbelt er in den Strafraum, holt den Elfmeter raus, muss er erstmal so machen und dann jetzt steht er da goldrichtig am zweiten Pfosten und kann den Ball, wie du sagst, nochmal heiß machen. Und das sind halt Qualitäten, die wir jetzt brauchen. Wir brauchen Leute, die vielleicht auch für die Verteidiger einfach ein bisschen unberechenbar sind. Und ja, leider konnte das Brian Gruder nicht sein, aber Jason Lee in den letzten Wochen ist definitiv auf dem Aufwärtstrend. Vor allem, also ich würde mal sagen, seit der neue Bodan da war, und er dann vom Asien Cup zurück war. Heißt es Asien Cup? Heißt das so? Ist auch egal. Und da denke ich mir halt, ja, okay. Also offensichtlich hat er sein Hoch, was er da aufgebaut hat. Die sind ja auch sehr weit gekommen, die Südkoreaner, hat er mitgenommen und hat das vielleicht auch sogar ein bisschen mit auf seine Mannschaft übertragen.
Ja, und ich glaube, vielleicht, also hängt das auch mit Bo 2 in Verbindung, weil er hat viele Spieler dann ermutigt, dann Fehler zu machen. Und ja, also wenn Lee trotzdem Fehler macht, dann macht er auch viele Sachen, wo er vielleicht einen Fehler machen könnte, aber dann trotzdem dann die richtige Entscheidung findet und dann, wie hier an zwei Toren beteiligt ist. Also auf jeden Fall sehr schön anzuschauen. Und diese halbe Cruyff-Turn in der ersten Hälfte für diese Burkhardt-Chance, die wir schon besprochen haben, das ist jetzt vielleicht ein Trademark-Move, das dann auch gegen Gladbach gemacht hat.
Ja.
Würde ich sehr viel, sehr gerne mehr davon sehen, weil das ist immer schön anzuschauen.
Du meinst, es ist sein Arjen Robben-Move?
Ja, also hoffe ich zumindest, weil ja, also wenn das ein Trademark-Move fällt, dann ja, bin ich voll dabei.
Da freue ich mich über die Geschichte von die Kinder in 5 Jahren, die auf dem Bolzplatz die Jason Lee jetzt machen. Also das ist
ja, genau so nämlich. Jason Lee, zack, zack, einmal ausgedrückt. Ja, aber ich hab's eben ja schon ganz kurz angeteasert. Ich hatte zwischenzeitlich schon wieder ein sehr starkes Gefühl, fuck, nicht schon wieder. Und jetzt müssen wir über die Szene reden, sag ich mal, 65. Minute oder so um den Dreh, oder 60. Minute, wo Bochum sich sehr, in der starken Phase auch, sich sehr stark durchkombiniert und tatsächlich das 1-1 schießt. Und es wird zum Glück, ist es von Asano, anderthalb, 2 Meter im Abseits. Aber so wie die sich da durch unsere Abwehr kombiniert haben, das sah nicht gut aus, die Abstimmung. Und da ist mir ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Wie ging's euch denn dabei?
Ja, bei mir war es genauso, weil es sind diese kleinen Fehler, diese leichten Fehler, die ja völlig unnötig sind. Also man weiß ja auch vor allem im Abstiegskampf, dass auch wenn man ein Spiel dominiert, dass der Gegner ja auch eine Phase haben würde. Wenn man nur 1-0 führt, dann erwartet man ja auch, dass die sagen irgendwann mal, hey, wir brauchen jetzt nur ein Tor schießen und ist das Ding dann ausgeglichen. Und als der Ball reingegangen ist, ist mein Herz einfach gesunken. Weil ich dachte, das haben wir jetzt nicht gebraucht. Das ist wirklich, das muss nicht sein. Und ich glaube, langsam wird's besser. Also man erkennt ja auch einen langsamen Unterschied, eine langsame Verbesserung. Aber diese Momente, wo wir einschlafen, eingepennt haben, müssen wir aus dem Spiel rauskriegen, weil wir brauchen wir brauchen jeden Punkt und die werden wir nicht holen, vor allem wenn es wirklich knifflig am Ende der Saison wird, wenn alles reingeworfen wird. Wir müssen noch gegen Köln zu Hause, wir müssen noch gegen Darmstadt zu Hause, wir müssen ja auch gegen Wolfsburg, die sind ja auch alle drumherum die Abstiegsplätze. Die Bälle, ja. Es wird nicht ganz leicht, es wird chaotisch werden. Und wenn wir einschlafen, wenn wir einpennen und uns nicht mehr konzentrieren, dann fallen diese Tore. Und vielleicht nächstes Mal haben wir den Glück nicht, dass der Asano fast im Finden steht und der Tor zählt.
Ja, also mein Herz ist auch gesunken. Dann habe ich dann, als ich gedacht habe, also wie enttäuschend ist das denn, dann habe ich die Fahne gesehen, dann war ich dann einen Moment lang sehr froh und dann habe ich mich über die VAR gewundert, ob der dann eingreift, zum Glück nicht. Also ich bin dann wirklich nur froh, wenn das Spiel dann weiterläuft, was ja relativ schnell angefangen hatte. Aber ja.
Ja, es ist tatsächlich, es wäre mal wieder so ein typischer Mainz 05 Nackenschlag. Du bist gerade irgendwie halbwegs souverän. Natürlich, Bochum hat eigentlich besser gespielt als wir. Das muss man ja auch mal ein bisschen sich eingestehen. Das Tor, das 1-0, ist natürlich nach einer etwas stärkeren Phase von uns gefallen. Aber prinzipiell war Bochum das Spiel über etwas überlegen. Und da hätten wir uns auch nicht beschweren können, wenn das Spiel unentschieden ausgeht. Und wir haben jetzt halt tatsächlich einmal dieses Spielglück gehabt, was wir die ganze Zeit eben nicht hatten. Also wenn ich drüber nachdenke, zum Beispiel gegen Gladbach hätten wir auch schon gewinnen können müssen. Natürlich war die zweite Hälfte kompletter Mist, aber in der ersten Hälfte müssen wir halt auch 2 oder 3 Tore machen und dann passiert das Spiel vielleicht so nicht. Und es zeigt für mich ein bisschen, dass die Mannschaft so eine etwas reifere, angenommen hat, in eine etwas reifere Form und sich halt vielleicht endlich mal zusammenrauft und es schafft, einfach diese Dinger über die Linie zu bringen. Und dass wir das 2-0 in dieser Situation machen, ich weiß gar nicht genau, wann es gefallen ist, 71. Minute, also das war irgendwie so fünf Minuten oder so ungefähr, nachdem das 1-1 gefallen ist und du merkst, okay, die Mannschaft merkt, okay, wir müssen jetzt einen drauflegen, sonst geht das wieder nicht gut aus. Und sie haben es geschafft und sie machen das so gut, dass es natürlich hinterher noch 1-2 Szenen gibt, aber im Endeffekt die Bochumer, die waren hinten raus chancenlos und da helfen auch 7-8 Minuten Nachspielzeit nichts. Die kommen dazu keine Chancen mehr.
Ja, genau, also ich habe mir überlegt heute so ein bisschen nach dem Spiel und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt Ende Januar denke, dass vor 6-8 Wochen wir hätten das Spiel nicht gewonnen. Da bin ich mir fest davon überzeugt. Also, und das ist genau den Unterschied, den wir gebraucht haben. Das ist genau die Feuer, die wir in der Mannschaft gebraucht haben, dass wir endlich das Ding über die Linie bringen können. Weil Ende Januar hätten wir 1-0 vielleicht geführt, vielleicht ja auch nicht. Da wussten wir ja auch, wie es im Sturm aussah. Und ich bin mir, wie gesagt, davon fest überzeugt, dass wir dann irgendwann mal den 1-1 kassiert hätten, 5 Minuten nach diesem Tor, die aberkannt wurde, und dann ja auch den 1-2, vielleicht sogar 1-3, weil Bochum hätten dann ja auch einfach gesagt, hey, wenn er nicht weiterkommt, dann nehmen wir den Ball und wir machen das Ding. Ja. Und man kann verteidigen ist natürlich wichtig, aber den alten Spruch, verteidigen fängt von vorne an. Und wenn du mehr Tore schießt, dann gewinnst du den Spiel. Es ist einfache Mathematik. Und ich freue mich, dass wir das irgendwie endlich erkannt haben, dass um Spiele zu gewinnen, muss man ja auch die Tore schießen und weitergehen, um zu sagen, hey, guck mal, wir wollen jetzt die 3 Punkte, hier sind 2 Buden, mach mal was raus. Bochum haben das nicht machen können und deswegen blieben die Punkte bei uns.
Ja, tatsächlich, ich habe da eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, weil das hast das sehr gut zusammengefasst. Ich wollte noch über eine Sache sprechen. Und zwar, pass auf, mir ist dann hinterher erst eingefallen, verdammt, die haben ja Kevin Stöger. Normalerweise ist Kevin Stöger der Mainz 05-Schreck. Und ich glaube, das ist das erste Spiel, wo Stöger gegen Mainz spielt, seit er bei uns war, wo er keinen Scorer gemacht hat. Der hat ja schon irgendwie Freistöße aus 40 Metern reingeschossen oder irgendwelche Ecken direkt vorgelegt und sowas. Irgendwie wir haben es tatsächlich geschafft, 2 Flüche abzulegen. Und zwar einmal den Elfmeterfluch mit den 4 Verschossenen ist jetzt weg. Wir können wieder richtig anfangen. Und der Ex-Mainz 05-Spieler, der uns die Suppe versalzt, so. Und finde ich auch eine wichtige Sache, dass wir so, also ich meine natürlich, das ist jetzt wahrscheinlich bei den Spielern jetzt nicht so ein Komplex, aber für die Fans ist es, dass man von ehemaligen Spielern immer noch mal so eine Nackenschelle bekommt, so eine richtig nervige Sache. Und das freut mich.
Ja, vielleicht passiert das nur, wenn du der Spieler dann merkst, dass er spielt. Und dann, also in dieses Mal hast du Stöger überhaupt nicht gemerkt und dann kann er keine Tore schießen. Also vielleicht von daher müssen wir keine Aufstellung von dem Gegner in der Zukunft mehr anschauen. aber ich glaube, ja, also das Schöne, dass wir dann in der 70. 70. Minute oder so das Tor gemacht haben, ist, dass ich relativ entspannt dann den restlichen Spiel verfolgen konnte, ohne wirklichen Stress. Ich glaube, es gab diese kleinen Doppelchance für Bochum am Ende von Asano mit Paciencia danach. Mhm. Und auch dann, also war ich nicht gestresst, dass wir die 3 Punkte nicht einfahren können. Also weil wir dann in diesen 2 wichtigen Momenten die Tore geschossen haben und dann die 0 lange gehalten haben, ja, war das am Ende, also die letzten 20 Minuten zumindest, relativ schön anzuschauen. Also das Spiel an sich fand ich so toll, aber ich war entspannt. Und das passiert nicht all so auf dem MEFA Arena momentan.
Also da weiß ich nicht, ob es liegt an mir als Fußballfan oder meiner Einstellung im Leben, aber dem Kevin Stöger hat mich auch die ganze Zeit noch Angst gemacht, weil ich erinnere mich an den ersten Spieltag, was letzte Saison, dass er ja plötzlich aus 40 Meter so eine Flanke reingelöffelt hat. Also das unnötigste Tor der Welt. Und ich dachte genau in dem Moment damals, okay, wenn der Saison so weitergeht, dann brauche ich jetzt auch nach Hause zu gehen. Und deswegen hatte ich ja auch Angst bis zum Ende des Spiels, dass er irgendwas für ein Gurkentor noch schießt, nur weil es ist der Kevin Stöger, das macht er gegen uns. Hat er zum Glück nicht. Außer diese letzte Chance, wie du erwähnt hast, Herr Connor, der Vandenberg, ja auch noch ganz wichtig, muss ich auch noch erwähnt, direkt von der Linie geklärt.
Auf der Linie
seine
geklärt,
Entwicklung ist schon krass, aber ich dachte ja auch die ganze Zeit, also der Stöger, der macht was Dummes jetzt, also bitte nicht.
Ja, und am Ende, ich glaube, wir bürsten das jetzt einfach mal weg, diese Chancen am Ende. Ganz ehrlich, ich halte es einfach, wie der Connor jetzt eben schon gesagt hat. Am Ende hat es mich dann doch nicht so belastet. Ich war gar nicht so negativ drauf. Und ich habe mich einfach gefreut, dass wir jetzt wirklich die direkten Abstiegsplätze verlassen haben. Wir haben, sag ich mal, wenigstens das kleine bisschen wieder selbst in der Hand, dass wir in die Relegation kommen können, dass wir noch gegen Köln spielen, was auch ein krasses Entscheidungsspiel wird gegen Darmstadt. Und wir haben nur noch 6 Punkte. Vorher waren es die ganze Zeit 10, 12, jetzt 9 kurz vorher und aktuell sind es nur noch 6. Und wir haben vor allem nicht nur eine Mannschaft, sondern 2 Mannschaften, die da vor uns stehen. Und gegen die eine haben wir zwar gerade gespielt, aber gegen die andere spielen wir noch. Das heißt, wenn wir da gewinnen, dann sind es nur 3 Punkte. Dann müssen wir nur noch ein Spiel aufholen. Und das ist das, was mich aktuell am Leben hält. Und es wird auch noch sogar ein richtig krasses Entscheidungsspiel am letzten Spieltag. Also das wird sehr interessant. Und ich sag mal, wir können das Spiel an sich abschließen. Wie ging's euch nach dem Abpfiff? Also wart ihr erleichtert? Habt ihr euch einfach nur gefreut? Weil ich sag mal so, wir haben uns ja dann später nochmal getroffen und da war die Stimmung sehr gut. aber wie waren so die ersten Momente nach dem Abpfiff für euch?
Ich bin durch die Luft gesprungen. Also das war für mich, alles. Also wirklich, also entspannt, also vielleicht nicht entspannt, aber einfach Freude, Relief, wie auch immer, dass man jetzt auf Deutsch sagt.
Erleichterung.
Erleichterung, genau. Das deutsche Wort ist mir nicht eingefallen. So wirklich alle Gefühle, die Welt mir sind fast in Tränen ausgebracht, weil es ist so ein wichtiges Spiel und wir haben es schon vorher erwähnt im Podcast. Das war ja auch an sich ein Entscheidungsspiel, weil hätten wir das Spiel verloren, da wäre 12 Punkte hinter Bochum, International Break, wir haben jetzt die Länderspielpause und dann geht's nach Leipzig und dann wäre ja auch vielleicht sogar 15 Punkte, weil ob ich jetzt optimistisch bin, ob ich glaube, dass wir tatsächlich in Leipzig punkten werden, habe ich noch nicht entschieden. Ich bin einfach durchgerannt, jeder abgeklatscht, jeder umarmt. Was man so als Fußballfan macht nach dem 3. Sieg in 26 Spiele, also das muss man ja auch erwähnen.
Ja, ich glaube, wir haben nach dem Spiel, also vor dem Stadion, einen kleinen Tanz zusammen gemacht, Sheldon.
Das auch.
Das hat Spaß gemacht. Also, ja, dass wir dann einen Heimsieg genießen können, das passiert nicht alle Tage momentan. Also ja, wir mussten das dann wirklich genießen. Und ja, also ich habe dann einfach auf diesen Moment gedacht, wo wir dann momentan 6. Tabellen-16. sind und dann vielleicht ein bisschen mehr nach oben schauen können, weil vielleicht, also übernächste Woche, wenn wir dann die 27. Spieltag haben, wird es auch nicht so schön sein. Ich glaube, Bochum spielt gegen Darmstadt, Wolfsburg hat jetzt einen neuen Trainer, also diese 6 Punkte Abstand wird dann trotzdem schwierig, dann nackt zu holen. Aber also wir hatten einfach einen schönen Moment. Hoffentlich haben wir dann noch welche, aber wir müssen dann einfach jeden schönen Moment genießen. Also ja, wenn es kommt. Und das haben wir dann gemacht.
Ich glaube, das ist eine sehr gute Einstellung. Wir feiern einfach, wenn es was zu feiern gibt. Und wenn es nichts gibt, dann feiern wir manchmal trotzdem, aber nicht immer. Aber ich fand auch einfach die Stimmung, also die Stimmung war ja den ganzen Tag schon gut. Ich meine, wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Das Marktfrühstück hat das so die Stimmung gesetzt. Also eigentlich im Grunde kann man ja fast sagen, so das Ende der Woche durch das Ende von dem U19-Spiel so ein bisschen durch die Woche getragen. Dann Marktfrühstück, dann alle zusammen zum Stadion. Die Stimmung war im Stadion gut. Dann gewinnen wir das Spiel. Und ich habe das Gefühl, der Abend war einfach nur noch eine einzige riesige Party. Und ich habe das Gefühl, aber ganz viele Leute haben das auch gebraucht. Also mir ging es definitiv so. Ich glaube, das letzte Mal war ich an Fasnacht unterwegs. Ganz kurz, weil ich war ja auch sehr lange krank. Aber es gibt nicht wirklich so viele Gründe aktuell zu feiern für Mainz, als Mainz 05-Fan. Also da haben wir nur die U19 gehabt und dass wir jetzt endlich mal einen Profisieg einfach mal genießen können, das haben wir einfach alle gebraucht und war einfach auch ein geiler Abend, weil wir waren ja dann noch in der Stadt zusammen, also es hat schon echt gut Laune gemacht.
Ja, hoffentlich machen wir dann weiter, also hoffentlich hört es jetzt nicht auf.
Genau, aber pass auf, dann gucken wir doch einfach auf das nächste Spiel. Ich meine, wir haben es ja eben schon angesprochen, wir spielen gegen Leipzig und Leipzig hat eigentlich einen richtigen Lauf. Die haben in den letzten 5 Spielen nur 1 verloren und das war gegen Bayern, relativ knapp. Und die haben zwischendrin auch gegen Real gespielt. Also gut, ich meine, der Rest waren halt Bochum, Darmstadt und Köln. Die aber tatsächlich, muss man ja sagen, ein ähnlicher Gradmesser für Leipzig sind wie wir. Was schätzt ihr so? Oder Connor, wie schätzt du unsere Chancen gegen Leipzig ein, jetzt wo wir gerade hier mal so einen Stimmungshoch haben?
Ja, also es wird auf jeden Fall schwierig. Ich glaube, in den letzten paar Spielen gegen die hatten wir deren Nummer. Also vielleicht passiert das nochmal. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir dann einfach gut in dem Spiel reinkommen. Genauso wie gegen Bochum, also vielleicht die ersten 30, 40 Minuten nichts einschenken und dann vielleicht dann etwas aufbauen, damit wir dann das Spiel gewinnen können. Also es ist auf jeden Fall möglich, aber das muss dann hart erkämpft werden und ja, ob das dann zustande kommt, weiß ich nicht. Das ist wäre auf jeden Fall ein Bonus, wenn das passiert. Es ist auf jeden Fall viel wichtiger, dann diese direkten Duelle gegen Darmstadt und Köln zu gewinnen. Aber ich glaube, wenn wir dann 15., 14. werden möchten, dann müssen wir eine dieser sehr schwierigen Auswärtsspiele auch gewinnen, weil ansonsten wird das nicht mit dem Nachholen von Punkten. Also das wäre eine sehr gute Ort, das dann anzufangen, weil ja, so wenn die Punkte früher da sind, dann müssen wir am Ende weniger Sorge machen. Und das will ich auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass wir das machen.
Sheridan?
Ja, du, ich kann es gar nicht einschätzen eigentlich. Also ich hätte ja auch mehr in München erwartet letzte Woche und da haben wir wieder richtige Klatsche bekommen. Und Leipzig, was die Offensive angeht und was wir für Fehler manchmal machen defensiv, macht es mir ein bisschen Angst. Aber auf der anderen Seite denke ich an letzte Saison, als wir in Leipzig gespielt haben, da hätte ja weniger auch gedacht, da gewinnen wir 3-0. Da halten wir eine weiße Weste auswärts in Leipzig. Wir halten die Sturm ja auch richtig stumm, die machen ja nichts. Und der Ludewiger Schork schießt auch so ein Puskas Award-Tor, was von ihm keine auch erwartet hatten. Wenn er das kommt noch dieser Saison. Also ich werde leider in Leipzig nicht dabei sein. Wie letzter Saison habe ich das Spiel ja auch verpasst. Und dadurch bin ich mir ziemlich sicher, dass Ludo so ein krasses Tor schießen wird. Und da bringen wir die 3 Punkte nach Mainz wieder. Aber so ernsthaft gesprochen, denke ich eher an Köln, Darmstadt, Hoffenheim auch zu Hause, da sind Punkte drin, Heidenheim auswärts. Ich glaube, da sind wichtige Spiele drin, indem wir sagen, wir müssen diese Spiele gewinnen. Ich will ja auch nicht sagen, dass in Leipzig kann man zurückkommen, ohne gepunktet zu haben und sagen, jo, also ist ja auch völlig in Ordnung. Natürlich ist es nicht in unserer Situation, aber da sind wichtige Spiele, die noch gespielt werden müssen.
Ich denke tatsächlich auch, wir müssen jetzt uns als Mannschaft vielleicht auch einfach mal so in Rausch spielen, einfach mal so positive Verstärkung nach, das, nicht, dass man immer ein positives, ein negatives, ein positives, sondern jetzt einfach mal mehrere positive Sachen nacheinander. Leipzig war da tatsächlich immer sehr dankbar, wenn wir mal was Positives brauchten. Also ich meine, du hast gerade das Spiel letzte Saison angesprochen. Wir müssen aber natürlich auch dran denken in der Hinrunde. Unser erster Saisonsieg war jetzt auch gegen Leipzig daheim. Der einzige Sieg in der Hinrunde. Und natürlich das legendäre Spiel, das erste Spiel, wo wieder Fans im Stadion waren gegen Leipzig, was wir 1-0 gewonnen haben, mit, keine Ahnung, 0,5 Profiteams oder sowas, mit nur Nachwuchskräften. Und also Leipzig-Spiele waren in der letzten Zeit schon immer ganz gut geeignet, um die Mannschaft und die Fans insgesamt so ein bisschen zu vereinen. Und ich hoffe einfach, dass wir das jetzt nochmal schaffen. Und weil wenn wir dann den Wind aus so einem Leipzig-Spiel mitnehmen können, dann sage ich mal, schaffen wir es. Also auch wirklich die letzten 8 Spiele sind es, glaube ich, noch. Oder danach dann 7. Dass wir die halt auch irgendwie positiv beenden können und die Saison halt noch halbwegs irgendwie im ertragbaren Rahmen beenden und vielleicht nicht mal uns um die Relegation kümmern müssen. Aber ja, ich sag mal, da haben wir jetzt eigentlich einen ganz guten Bogen gespannt um den Spieltag. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und vor allem auch natürlich auf Deutsch mit mir zu podcasten. Wir richten nochmal ganz liebe Grüße nach Ammeland aus, dass die zwei sich gut im Urlaub erholen. Und dann würde ich sagen, habt ihr noch irgendwas, was ihr ansprechen wollt? Eine letzte Botschaft?
Vielen Dank, dass wir dabei sein dürften. Wir hoffen nur, dass die liebe Zuhörer uns verstehen konntet.
Eine Sache, die gibt's aber noch. Und zwar, wer noch einen Nachschlag will von diesem Podcast, der kann den Podcast von den zwei, den Unnamed English Minds Podcast, einschalten. Und vielleicht reden wir da über dasselbe Spiel nochmal in Englisch. Also, wir haben Teil 1 von 2 von dem Podcast Double Feature hinter uns. Und ja, für die zweite Hälfte treffen wir uns dann in Englisch. Und genau, dann möchte ich euch natürlich gerne alle einladen, den Podcast auch zu hören. Vielleicht haben wir ja noch neue Themen, die wir in der Zwischenzeit gefunden haben. Ansonsten lasse ich euch in die Woche und wünsche euch eine gute Zeit und bis bald.
Tschüss. Ciao.